Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Das German Masters im Berliner Tempodrom biegt auf die Zielgerade ein. Wir sind im One-Table-Setup im Halbfinale angekommen. Sean Murphy, Neil Robertson, Judd Trump, Ali Carter. Das sind die vier Spieler, die noch um den Titel kämpfen. Und wie die Viertelfinals gestern liefen, was die so zu bieten hatten, darüber werden wir sprechen hier bei Total Clearance. Und das tun wir heute mit einer frisch ausgeschlafenen Kathi Hartinger. Morgen, Kathi!
Guten Morgen, Christian. Danke, dass du schon so früh aufnehmen wolltest. Nein, also ich meine, zum German Masters gehört auch dazu, finde ich, für viele, für mich persönlich auch, dass man abends dann nochmal nett bei einem Erfrischungsgetränk zusammensitzt. Und das haben wir gestern heute ausgiebig getan. Es war sehr, sehr nett. Genau, ich war unterwegs mit Julian, Grüße gehen raus, der jetzt Arzt ist und da mussten wir dringend drauf anstoßen, der auch Stewart ist, selbst auch gespielt hat, also und auch den Lukas Kleckers öfters mal begleitet hat, als er noch Profi war, auf zu Turnieren und so weiter, also wirklich auch ein bekanntes Gesicht in der Snooker-Community und vor allem ein sehr beliebtes. Und dann ist noch dazu gestoßen, wie es halt so läuft, der Mark von Snooker-Twitter, Mark Orkney. Es war saulustig. Also auch da ganz liebe Grüße gehen raus. Es war so ein richtig schöner Snookerabend. Ne? Also ich meine, dafür macht man es. Du hast es gar nicht geplant und dann trifft man sich an der Bar und unterhält sich und es ist faszinierend, es macht Spaß. Genau, und ja, Drinks waren auch gut. Also es war ein rundum gelungener Abend, Christian.
Mensch, der Julian Stewart, nein, hoffentlich hat er seinen Kollegen, den Stewart Bingham, gegrüßt.
Grüße gehen raus an die Eva an der Stelle.
Ja!
Eieiei, oh Gott, das tut diese Schmerzen so früh, Christian, meine Güte. Ja, aber das stimmt, das haben wir auch gestern erlebt. Das ist halt das Schöne in Berlin. Wir waren nach der Nachmittagssession, die war recht kurz und bündig, kann man sagen, kommen wir noch dazu, waren wir Kakao trinken mit der Eva. Eva ist auch Schiedsrichterin, Spielerin selbst, bei der Deutschen Meisterschaft dabei gewesen. Und ja, auch jetzt hier in Berlin, also wir haben uns, glaube ich, prächtig verstanden. Ihr habt eine ganz schöne gemeinsame Ebene, was Snooker-Witze angeht, gefunden. genau, nee, herrlich. Also das ist doch wirklich schön, dass sich das dieses Jahr auch so gut ausgeht. Und da bin ich dann manchmal gar nicht böse, dass die Nachmittagssession so kurz ist, weil das schafft eben genau den Raum für solche Begegnungen und so gemütlichen Kakao.
Ja, die Nachmittagssession war in der Tat sehr kurz, denn es gab zwei relativ schnelle 5:1-Siege für Ali Carter zum einen gegen Stewart Bingham und für Sean Murphy zum anderen gegen Cameron Wilson, bei dem vor dem Mid-Session-Interval nicht viel zusammenlief, weil zum einen auch Sean Murphy einfach unfassbar gut gespielt hat, mal wieder. Und ja, wenn eine 62 dann nicht zum Frame-Gewinn reicht, dann ist das auch bitter, aber was Cameron Wilson dann nach dem Mid-Session-Interval, trotzdem er ja eigentlich schon so gut wie ausgeschieden war, abgepfeffert hat. Nicht schlecht.
Christian, hast du eine 147 gesehen? War das ein Maximum Break? Nee. War das gut genug für uns? Nee. Nein, okay. Also machen wir mal Spaß beiseite. Cameron Wilson, wirklich, das war fantastisch. Sein Aufflackern, seiner Brillanz nach dem Mid-Session-Interval, nachdem er wirklich denkbar bitter in dieses reingegangen war. Diese 139, die es am Schluss war, ja, das war super schön anzusehen. Hat den Sean Murphy auch nicht in Angst und Schrecken versetzt, aber zumindest mal für einen Frame aus dem Spiel genommen. Und danach wurde es gleich wieder bitter. Ne? Da war Cameron Wilson schon bei 40 und ein bisschen was im sechsten Frame dann und hat sich auch jenen wieder nehmen lassen, ganz knapp, nachdem dann Sean Murphy die 56 ausgepackt hat. Also dann war das Match leider schon vorbei und man hat auch wirklich gemerkt, das Tempodrom stand hinter Cameron Wilson. Man wollte noch mehr Snooker sehen, vor allem von der Qualität des Century Breaks von Sean Murphy, der 101 im zweiten Frame oder auch der 139 eben von Cameron Wilson. Das waren schon, ja, das war schon ein Feuerwerk, was sie da abgebrannt haben. Nur irgendwie Cameron Wilson hatte wenig Gelegenheit, seins abzubrennen und es hat auch nicht so ganz gezündet, auch in diesem einen Frame.
Ja, es waren zwei Maximum-Versuche, die dann leider bitter schief gingen. Beim ersten musste er dann nach dem Split umdisponieren und beim zweiten, da fiel ihm dann der Spielball mit beim Split, also beide Male beim Split das Maximum kaputt gegangen. Aber das war Wahnsinn, wie er da zurückgeschlagen hat, nachdem er ja 0-4 hinten lag und Sean Murphy dann durchaus auch noch ein bisschen unter Druck gesetzt hat. Murphy hat es ja dann im Interview danach auch gesagt, also im Interview, nachdem er sich dann erstmal in Schale geworfen hatte, direkt nach dem Match, weil man kann ja nicht einfach direkt nach dem Match ohne irgendwas in den Presseraum gehen, das geht ja gar nicht. War ganz interessant, was er da so zu sagen hatte. Wir hören mal rein.
Congratulations, Sean. Another big win, another comprehensive win against a tough player.
Yeah, you know, listen, at this stage of a tournament, they're all tough. And, you know, you're playing the defending champion world number two, Kyron Wilson. It doesn't get much more difficult than that. It was nice to back up yesterday's win against Mark Allen with another good performance today. But, you know, I haven't come for second place. I'm not trying to just make the numbers up. And, you know, I'm trying to win the tournament. And there's two more matches to go.
I had a feeling, despite leading 4-0, he put you under a lot of pressure in the last couple of frames with his tries of maximum breaks and especially the safety battle on the colours. It was very intense.
Yeah, it is very intense because you've got one player who now is supposed to win and the other player has got a free crack. And, you know, we call it playing like a dead man in snooker. You know, that player comes out, they've got nothing to lose, they go for all the shots and they all go in. Yeah. And that's what happened. You know, Kyron was searching for that 147 a couple of times. He was very unlucky, actually, in that in the last frame there because he nearly made one. I had my chance to win and squandered it. And then the fight on the colours, well, in the end, it was a good shot on the brown that won me the match.
You've never won the German Masters so far, but you're back to the one table setup now for the first time since 2020. It must be a good feeling to know you get to get this crowd tomorrow on the one table setup.
Yeah, well, I listen, and you know, I've loved playing in Germany all my life, and I love walking out there, you know, here at the Tempodrome. To get to do it with one table will be amazing. It will be a great atmosphere. Hopefully, you know, whoever I play in the semi-final, we can serve up a great show for the fans that pay to come and watch.
Thank you, Sean. Good luck for tomorrow.
Thank you.
Ja, Sean Murphy im Pressebereich einfach eine Klasse für sich. Also der hat Medienspektakel oder Spektakel um sich hat er einfach durchgespielt.
Ja, das kann man so sagen. Ne? Das ist, da ist der Auftritt perfektioniert. Ich finde eigentlich, für seine Verhältnisse ist dieses Interview mit World Snooker Tour so ein bisschen nicht eskaliert, aber das ist so ein bisschen entgleist, oder? So anfangsweise, jetzt auf dem Sean Murphy Niveau, also schaut da mal rein, na, da ging es dann plötzlich um Celebrities, die einem schreiben und Neil Robertson und, also das war, ich glaube, da ist so ein bisschen, musste man ein wenig vom Skript abweichen und das war dann schon eine Herausforderung für alle Beteiligten. Fand ich eine sehr interessante Situation. Bei uns dann bei Total Clearance ging es wieder wie geschmiert bei Sean Murphy. Ja, wie eine ausgedrückte Tube Haargel war dieses Interview. Mir ist er ein bisschen da schon eiskalt den Rücken runtergelaufen, als er zwar sehr wohlwollend und auch nostalgisch und alles über die kontinentaleuropäischen Turniere gesprochen hat, aber dann ja gesagt hat, the snooker is exploding elsewhere. Und dann und dann müssen sie ja dahin gehen, wo sie. Und dann war diese kleine Pause, weil ihm, glaube ich, auch aufgefallen ist, dass wenn Snooker irgendwo anders explodiert, das nicht heißt, dass dort die Fans sind, ne, die meisten, also dass es quasi an Beliebtheit, an Fankultur explodiert, sondern na, sie müssen dann dahin gehen, wo sie bezahlt werden. Und ja, diese Minimalpause vor diesem, ja, wo wir bezahlt werden, bei ihm, das ist mir schon aufgefallen, weil ich glaube, es war ihm selbst klar, was er da gerade sagt. Na, dass Snooker explodiert an Bedeutung, wo halt irgendwie für ihn oder für das System im Moment gleichzusetzen ist mit, da ist das Geld. Ja, das ist jetzt keine, das ist nicht Breaking News, das wissen wir seit längerem, das zeigt sich in Aussagen genauso wie in Entscheidungen. Aber wenn man da in dem Raum war oder es jetzt auch eben hört bei uns so nochmal Stimme auf Weiß quasi, das ist schon, ja, und weil er selbst drüber nachgedacht hat und er hat es trotzdem gesagt, weil es natürlich die Wahrheit ist, aber, ach, oder? Es hat was mit mir gemacht irgendwie. Ich denke immer noch über diese Aussage nach.
Dann war es ja vielleicht genau richtig, wie er es formuliert hat. Wenn man über seine Aussagen nachdenkt, dann ist das wahrscheinlich durchaus ein ganz gutes Zeichen. Wie gesagt, parallel zu Sean Murphys souveränem Sieg ging auch Ali Carter relativ souverän ins Halbfinale mit einem 5-1 gegen Stuart Bingham. Und es war ganz interessant, als ich kann mal zu spät zur Nachmittagssession, als ich ins Tempodrom kam. Also die ersten zwei Sachen, die ich gesehen habe, war eine 137er Total Clearance von Ali Carter und dann direkt danach eine 139er Total Clearance auf dem TV-Tisch von Kyron Wilson. Also beschweren über den Start konnte ich mich da gestern nicht.
Ja, das war schon schön, ne? Wir hatten doch in der Abendsession dann auch noch mal so einen Moment, wo es auch zwei wirklich Century Breaks gab an beiden Tischen. Also das ist schon was Besonderes. Ich fand es schön, dass ich gestern auch noch mal den Tag hatte mit den zwei Tischen im Tempodrom. Und ja, also Ali Carter auch wirklich in bester Spiellaune. Hat ja auch viele Fans in Deutschland, auch wenn du und ich, Christian, wir können uns nicht jetzt authentisch dafür begeistern, dass Ali Carter im Halbfinale ist. Aber ja, er hat sehr gut gespielt und Stuart Bingham hat die Leistung, die er davor noch gezeigt hatte, wo uns wirklich, also ich hatte mich so gefreut, wirklich, dass er wieder da ist und dass er so einen Spaß hat im Tempodrom. Und den konnte er jetzt gar nicht wieder abrufen. Das war es echt nicht. Er hat den zweiten Frame mit einer 65 geholt. Da dachte man kurz, das Match sei ausgeglichen, weil er halt zum 1:1 ausgeglichen hat. Aber es blieb der einzige Frame, den er geholt hat. Trotzdem ein unterhaltsames Match. Können wir noch über das Setup reden? Zu meiner Überraschung haben sie ja die dann nicht mehr benutzten Tische, die zwei Stück, die man jetzt nicht gebraucht hat, gestern stehen lassen über Nacht. Und da dachte ich mir, ja gut, verstehe ich auch, weil ich meine, die stören jetzt auch niemanden. Es ist ja nicht so, als hätten wir da sieben Tische reingequetscht und jeder Tisch, der weniger dasteht, hilft Leuten und bietet mehr Platz. Also das habe ich total verstanden. Es sah auch schön aus, so eine Art Tischdeko in der Arena eben. Gleichzeitig war es schon suboptimal, dass diese neuen schwarzen Vorhänge über den Lichtern, die ja doch die Sicht einschränken, und das ist was man hundertprozentig in Kauf nehmen muss, weil die Spieler dann bessere Lichtverhältnisse haben und die sind halt für Snooker nun mal wichtig, die hat man auch hängen lassen. Und da denke ich mir so, Freunde, da hätte mal jemand eine Leiter nehmen können, weil schwarze Stoffvorhänge haben halt schon die Eigenschaft, dass man nicht durchgucken kann. Und das fand ich ein bisschen schade, oder, Christian?
Du meinst jetzt an den beiden Tischen, die dann nicht benutzt wurden, ja.
Ja, ganz genau, ja, wie gestern, ja. Also sonst völlig klar, warum die da sind.
Ja, also im letzten Jahr standen die Tische ja auch bis wirklich zum One-Table-Setup umgebaut wurde, weil klar, man will halt keine großen Umbaumaßnahmen jetzt zweimal oder also zwei Tage in Folge haben. Ich gehe davon aus, dass man das deswegen dann heute, also gestern dann auch gemacht hat. Aber ja, es stimmt schon. Wobei, so 100% gestört hat es dann ja auch erst wirklich, wenn man ganz weit oben sitzt, ne? Also ansonsten hat man ja trotzdem auch von überall relativ gut noch auf den TV-Tisch gucken können. Also fand ich jetzt. Also mich hat es tatsächlich zu Beginn der Woche mehr gestört, muss ich sagen, als ich noch auf den vierten Tisch dann noch gucken wollte, was wirklich überhaupt nicht ging dann, je nachdem, wo man saß. Also man hat dann nur drei Tische gesehen. Da hat es mich tatsächlich jetzt mehr gestört als gestern. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet.
Ja, nein, das ist ja auch absolut richtig. Und es wurde ja sogar vor der Abendsession dann nochmal gesagt, ne, wir waren jetzt nicht ganz ausverkauft. Das heißt, man konnte sich, wenn man jetzt gerade einen Sitzplatz mit ungünstiger Sicht erwischt hatte, sich auch noch problemlos umsetzen. Und ab heute ist es ja eh kein Problem mehr, weil jetzt ab heute gibt es nur noch einen Tisch und den werden wir alle wunderbar von jedem Platz aus sehen. Das ist völlig klar. Ja, also ich habe auch alles gesehen von den Plätzen, auf denen ich saß, aber dann halt zum Beispiel irgendwie nur den halben Schiedsrichter oder so. Und also irgendwie vor allem, also das klingt jetzt wieder blöd, so nach Generation Social Media, aber ich habe halt auch so mein traditionelles Tempodrom-Erinnerungsfoto dann gemacht. Und irgendwie dachte ich mir, es kommt nicht mehr so gut rüber mit diesen vielen schwarzen Balken, die jetzt ja ein Nicht-Snooker-Kumpel oder sowas jetzt mal überhaupt nicht nachvollziehen kann, ja, was die da gemacht haben. Bitte, sind wir jetzt hier so eine Heavy-Metal-Veranstaltung oder so? Genau, nee. Also von daher, das ist, glaube ich, jedem, das ist absolut wert, dass wir diese Teile da haben, wenn sich damit die Spieler wohler fühlen und besser Snooker spielen können, weil es handelt sich um eine professionelle Sportveranstaltung, die wir unbedingt erhalten müssen. Gleichzeitig, wie gesagt, also für meine Laienbegriffe hätte man da einfach eine große Leiter aufstellen können und das Zeug wegtun können, aber so richtig gestört hat es auch niemand, das muss man auch festhalten. Ne? Das ist sehr, sehr pingelig. Entschuldigt.
Ja, aber wenn die Leiter, dann wäre die Leiter wieder im Weg gewesen. Oder hättest du die dann noch vorher weggeräumt wieder? Also, ne? So.
Nee, das hätte ja auch noch mal so den rustikalen Charme irgendwie vergrößert im Tempodrom. Das finde ich schön.
Eine Leiter an Tisch 2, Tisch 3, die braucht man. So, eine Leiter hätte Jimmy Robertson, glaube ich, gestern ganz gut getan. Also nicht, um besser Snooker zu spielen, sondern einfach, um sich zwischendurch ein bisschen abzulenken von dem, was zur Hölle er da auf dem Tisch produziert. Hätte er was zum Spielen gehabt, weil das, was er auf dem Tisch gezeigt hat, vor allem in den ersten drei Frames, das war. Nennen wir es mal interessant. Neil Robertson hat okay gespielt. Das reichte aus gestern. Ein tolles Century war dabei. Ansonsten musste er auch ein bisschen sich dem Spiel dann anpassen. Es gab ein wunderbar irres, nennen wir es in Anführungsstrichen, Safety, Schrägstrich. Ich versuche zu lochen, loch dann aber doch nicht und das bleibt trotzdem unfassbar sicher liegen. Duell um die letzte blaue im dritten Frame. Also es war ein. Nicht das beste Match der Woche, aber auf jeden Fall ein hochinteressantes.
Oh, absolut. Und ich meine, wie schön haben wir das geguckt oder zusammen mit den KollegInnen von Snooker Pro in einer Reihe Bloggers Row im Tempodrom. Ach, also ich kam gar nicht zum Gucken. So viel Spaß hat es gemacht, mit euch zu gucken, so paradox es klingt. Aber ja, dieses Blau-Gedöns da zwischen den beiden, das war schon wirklich crazy. Also das kann man, sowas will man live sehen einfach. Oder? Wie sind, also die haben echt alles versucht. Wenn es eine Safety werden soll, ist sie fast gefallen. Wenn sie lochen wollten, wurde es die perfekte Safety. Also das war völlig skurril, was da passiert ist. Und dann irgendwann hatte der Jimmy Robertson mit seiner gestrigen temporären Unfähigkeit dann auch den Neil Robertson angesteckt. Und dann, also ging Blau einfach auch dann nicht mehr in diese Taschen rein, hättest du machen können, was du willst, ne? Und dann plötzlich doch, also was sie da noch, nee, was sie da alles gemacht haben, also was sie da für einen Blödsinn gebaut haben mit einem einzigen Ball, nämlich Blau, das war unfassbar cool. Zum Zuschauen. Nicht für die
Ja.
beiden. Nee, es war wirklich, also das war Slapstick-Snooker, muss man sagen. Auf die unterhaltsamste Art und Weise. Das wird auch für mich so der Moment sein, der mir in Erinnerung bleibt, zusammen mit diesem, ehrlicherweise zusammen mit diesem Spielball von Karen Wilson, der ihm dann gefallen ist, als er eigentlich ein Maximum spielen wollte und oder zumindest mal hier Sean Murphy unter Druck setzen wollte. Den Ball habe ich auch noch so in Slow Motion. Da wirkte die Tasche, in die der gefallen ist, auch plötzlich dreimal so groß wie sonst oder wie der Ball da so rein und zielstrebig. Ja, nicht mal geklappert, zack, rein. Und ähnlich hier diese Bälle auf Blau, wo du dir denkst, was ist das für ein Sport? Was passiert hier? Und das war zusammen mit der 128 von Neil Robertson und der 60, die Jimmy Robertson irgendwie im Lotto gewonnen hatte. Dann, ich weiß nicht, wo die herkam, aber sie ging auch schnell wieder. Das waren so die nennenswerten Momente im Match, würde ich sagen. Ansonsten war das so ein Match, wir kennen es. Aber nicht unbedingt aus dem Viertelfinale, ehrlicherweise, bei dem Ranglistenturnier, sondern mehr so aus vielleicht Runde 1 oder einem deutschen Grand Prix oder so. Es bestand zu keinem Zeitpunkt der Hauch einer Chance, dass Jimmy Robertson dieses Match gewinnen würde. Der Neil konnte, der
Ja.
hätte jetzt noch 15 Fehler mehr machen können in jedem Frame. Das wäre völlig egal gewesen. Der Jimmy Robertson, der hat Bälle verschossen. Da saßen wir alle da und haben uns angeguckt. Das kann ja nicht dein Ernst sein. Also, das war wirklich, obwohl er eben diesen einen Frame geholt hat, das war die Definition von nicht den Hauch einer Chance gestern.
Ja, am Ende steht ein 5 zu 1 für Neil Robertson, der heute gegen Sean Murphy spielen wird um 14 Uhr. Fantastisches Match, was uns da heute fürs Tempodrom bevorsteht. Und am Abend gibt es dann Judd Trump gegen Ali Carter. Genauso fantastisch, wunderbar. Denn Judd Trump erreichte das Halbfinale durch ein, ja, ich würde sagen, durch die Beteiligung am besten Viertelfinale, so insgesamt von der Qualität her. Denn die Bälle, die beide da gelocht haben, waren Wahnsinn. Xiao Guodong hatte in den ersten zwei Frames jeweils die erste Chance, teilweise mit Wahnsinnseinsteigern. Am Ende gewann Judd Trump beide Frames mit hohen Breaks. Dann schlug der Chinese zurück, holte das Match an sich, gewann auch den naja, etwas umkämpfteren fünften Frame. Es war der einzige, der ein bisschen umkämpfter war. Und was macht Judd Trump, als ich das Tempodrom verlasse, spielt wieder absolut überragendes Snooker. Also das war insgesamt wirklich ein unfassbar tolles Match.
Absolut. Und ich meine, ich habe mich da auch mit Rolf Kalb drüber unterhalten, dann im Presseraum. Das hat der Judd Trump auch irgendwie mal gebraucht jetzt, oder? Dass jemand ihm so eine Gegenwehr leistet wie Zhao Guodong und er es dann schafft, so richtig zurückzuschlagen. Also, dass er das jetzt gedreht hat und dass er dann ab Frame 6 auch keinen Frame mehr hat liegen lassen. Das war schon cool und das war nicht garantiert für Judd Trump bisher in dieser Saison oder überhaupt in der letzten Zeit. Also, ja, das hat mich richtig gefreut für ihn. Ne? Ist einfach ein netter Kerl und hat gut angefangen, wirklich. Das war schönes Snooker. Das halt bei Judd Trump, wenn er gut spielt, ist halt auch einfach immer schön. Einfach richtig schön. Und dann kamen auch diese zwei Frames nur vor der Pause, wo der keinen Punkt geholt hat. Und dann, ja, saß er da auf dem Sofa im Mid-Session Interval, ganz still und leise. Und dann ging auch noch der fünfte Frame ja schief. Das war ein interessanter Frame. Das war so ein bisschen wie die Neil Roberts und Jimmy Roberts in Blau-Variante, nur in hochklassiger. Und dann holt er das nächste Century Break raus und holt sich dann noch ein Frame und noch einen und dann ist das Match vorbei. Also, war cool, aber die beiden haben sich wirklich irgendwie nichts geschenkt und deswegen war es auch jetzt mal so, dass das TV-Tisch das Match das letzte war, was geendet hat in der Session und nicht irgendwie das erste nach einem 5-0.
Also Judd Trump im Halbfinale und ehrlicherweise, entweder muss er das verlieren oder wenn er das Finale erreicht, dann muss er aber auch den Titel holen, ne? Weil ich glaube, ein viertes verlorenes Finale in dieser Saison, das will, kann und darf er sich nicht leisten.
Das stimmt, das würden wir ihm auch nicht wünschen, ne? Ja, da sagst du jetzt was Wahres. Also müssen wir jetzt entweder dafür sein, dass er das Halbfinale verliert oder dann, dass er gleich den ganzen Titel holt. Aber ich bin definitiv nicht dafür, dass er das Halbfinale verliert. Also lege ich mich fest, ich wünsche Judd Trump den Titel.
Wir werden sehen, ob es so kommt. Wie gesagt, heute Nachmittag, heute die Distanzen ja länger. Best of 11 wird ab heute oder wird heute gespielt. Finale ja dann Best of 19. 14 Uhr Sean Murphy gegen Neil Robertson und 20 Uhr Judd Trump gegen Ali Carter. Und eins sind wir euch noch schuldig. Haben eine Nachfrage bekommen vorgestern zu den Tischen. Was denn die Tische so unterschiedlich macht, also die Trainingstische gegenüber den Tischen bei einem Turnier, warum die so anders laufen. Ich habe es ja auf Twitter oder auf X dann schon geschrieben, aber ja, können wir was zu sagen? So, ich willst du?
Ich kann mal anfangen. Nee, fang du mal an, Christian. Du bist ja hier der Experte, was sowas betrifft. Du hast ja immer schon mal auf einem Tuch gespielt.
Naja, also der Hauptunterschied ist einfach, also Turniertische sind einfach auf optimal und beste Bedingungen ausgerichtet, ne? Das sind professionelle Tische, das sind die besten Tische, die sind vor einem Turnier und werden auch während eines Turniers frisch bezogen mit einem neuen Tuch, die werden korrekt eingestellt. Die haben eine Heizung drunter. Die Heizung macht das Tuch an sich schon schneller. Die sind wie gesagt, einfach auf optimale Bedingungen ausgerichtet. Und Trainingstische haben halt meistens einfach den Effekt, dass sie Trainingstische sind. Die werden nicht so oft gewartet. Da tauschte das Tuch vielleicht. Also ich weiß nicht, ein John Higgins tauscht sein Tuch vielleicht dann nochmal ein bisschen öfter als jemand anders. Aber ansonsten ein Trainingstisch, da tauschte das Tuch vielleicht mal alle 1, 2 Jahre oder so. Müsste man mal den Felix fragen, wie oft er das jetzt in seiner wunderbar frischen Academy macht. Da werden die Unterschiede auch nochmal geringer sein. Also die Unterschiede von den Trainingstischen beim Felix in seiner Academy jetzt zu den Turniertischen sind nochmal deutlich geringer. Aber schon allein deswegen ist das Tuch dann einfach langsamer. Es ist, wenn es nicht beheizt ist, es ist ja, es kann noch andere Bedingungen dann geben, Luftfeuchtigkeit etc. Andere Marken gibt es auch einfach. Nicht jeder hat zu Hause einen Trainingstisch dann stehen von, ich glaube, aktuell sind die wieder von Strahan, ne, oder sonst Startische aktuell, ich weiß es nicht genau. Das wechselt ja dann auch mal ab und an. Also schon allein deshalb sind Turniertische immer anders als Trainingstische.
Ja, gut, dass du die Academy angesprochen hast, weil da wollte ich nämlich jetzt von berichten. Da haben wir jetzt gerade absolute Top-Tische, ne? Zwei Star-Tische gibt's und dann noch diese anderen, die so sehr fancy, futuristisch aussehen. Wie heißen die? Rasson oder sowas. Genau, die gibt's ja dort in der brandneuen Academy von Felix Fried. Also deswegen wirklich Top-Tische. Und Ich war ja zum Eröffnungs-Grand Prix da und jetzt nochmal zum Senioren-Grand Prix. Und das ist schon wirklich eine sehr beliebte Frage. Und das wird dann diskutiert mit dem Felix und auch ohne den Felix, welches Tuch denn da jetzt auf den Tischen ist. Und nachdem man davon ausgehen kann, dass der Felix eh einfach sehr gutes Material da besorgt hat, weil sonst würde das ja auch den Sinn nicht ganz erfüllen, jetzt da wirklich Top-Tische zu positionieren, rollt der selbst da auch so ein bisschen mit den Augen, ob das jetzt wirklich, na, gegeben, dass es ein Top-Tuch ist und regelmäßig gewechselt wird. Ja, ob jetzt da die Marke wirklich so einen Unterschied macht. Ja, und also der hat sich da auch was überlegt, das finde ich sehr interessant. Also wir werden auf dieses Thema am Ende der Amateursaison in Deutschland oder nach einem Jahr Academy oder sowas werden wir nochmal zurückkommen. Aber das ist auf jeden Fall unter den Feinmotorikern, unter den Amateur-Snookerspielern ein Riesenthema. Oh, welches Tuch ist denn da drauf, ne? Und welche Livestream-Kamera? Aber vor allem welches Tuch, ja? Und warum nicht das andere Tuch? Also, das ist ein großes, großes Thema unter Leuten, aber ob es jetzt so sehr das Thema sein muss, weiß ich auch nicht. Und ich meine eben rausgehört zu haben, dass auch der Felix da skeptisch ist, gegeben einem hohen und eben möglichst ja profimäßigen Niveau, dass es da wirklich diese massiven Unterschiede gibt. Das sind wie Leute, die meinen, sie können, also die so sehr darauf Wert legen, dass verschiedene Wassersorten besser schmecken als andere und sowas. Und das stimmt auch irgendwie, aber wie viel besser? Na, also das ist dann doch wieder sehr im Auge des Betrachters. Ich würde sagen, das gilt auch für Snooker-Tischtücher.
Guter Vergleich, glaube ich. Tatsächlich. Und ja, Ronnie O'Sullivan hat aktuell etwas langsameres Wasser getrunken, dann als es eben im Tempodrom der Fall war. So, oder eisenhaltigeres, um das vielleicht mal so ein bisschen in einen Vergleich zu setzen. Oh Gott, lassen wir das. So, wir sind im Halbfinale angekommen und was für ein tolles Line-up steht uns da heute bevor im Tempodrom. Und wir werden natürlich auch am Wochenende. Wir haben ja schon Wochenende, aber wir werden auch morgen und übermorgen natürlich darüber berichten. Hier bei Total Clearance.
Er war einer der besten Fußballer seiner Zeit. Europameister, Weltstar und trotzdem nie bequem. Ruud Gullit ließ sich nicht festlegen. Nicht auf eine Position, nicht auf eine Rolle. Er brauchte Freiheit, um Verantwortung zu übernehmen. Auf dem Platz und darüber hinaus. Die neue Folge der 100 Fußballlegenden erzählt von einem Superstar, der Haltung zeigte, als andere schwiegen. Ruud Gullit, unbequem und genau deshalb so groß. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.